Ich bin Conny Voss, die Bereitschaftsleitung vom Ortsverein Schleiden in der Eifel und ihr hört 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
In dieser Folge von 7 gute Gründe besuchen wir das Rotkreuzmuseum Vogelsang im Nationalpark Eifel und sprechen mit dessen Leiter Rolf Zimmermann. Rolf blickt auf ein langes Rotkreuzleben im Haupt- und Ehrenamt zurück und erzählt, wie er den Weg in die Museumsarbeit gefunden hat. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, warum ausgerechnet der geschichtsträchtige Ort Vogelsang IP, einst Kaderschmiede der Nationalsozialisten, später britische und belgische Kaserne und heute internationaler Platz für Toleranz und Vielfalt, ein so besonderer Standort für ein Rotkreuzmuseum ist. Rolf berichtet über die Verantwortung, die mit diesem Ort verbunden ist, die Möglichkeiten, die er bietet und über die Nachbarschaften und Synergien, die sich dort entwickelt haben. Natürlich werfen wir auch einen Blick ins Museum. Für wen ist die Ausstellung gedacht? Was sind ihre Schwerpunkte? Welche besonderen Exponate gibt es zu entdecken? Und warum lohnt es sich, regelmäßig wiederzukommen? Rolf gibt Einblicke in die Sammlung, erzählt von bewegenden Momenten im Museumsalltag und erklärt, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt. Zum Schluss sprechen wir über die Zukunft des Rotkreuzmuseums Vogelsang und darüber, wer das Werk von Rolf einmal fortführen könnte. Kurz vor der Veröffentlichung dieser Folge hat uns die Nachricht erreicht, dass Rolf momentan gesundheitlich stark eingeschränkt ist. Wir möchten daher unsere herzlichen Genesungswünsche mit dem Hinweis verbinden, bei jeder Gelegenheit mit den älteren und erfahrenen RotkreuzlerInnen zu sprechen, weil ihre Geschichten die Rotkreuzgeschichte erklären und zugleich das Wertefundament für die Rotkreuzarbeit heute und morgen stärken können. Gute Besserung, lieber Rolf. An der Stelle kurz in eigener Sache. Die Aufnahmebedingungen in Vogelsang waren ein bisschen herausfordernd. Also da waren immer Hintergrundgeräusche von allem Möglichen. Da sind Autos vorbeigefahren und dann hat wer gegrüßt und dann waren irgendwie Rollkoffer und dann war Feueralarm und weiß der Fuchs alles. Und dass das in der Aufnahme jetzt oder in der Produktion besser klingt und gar nicht zu hören ist, das liegt auch an der Nachbearbeitung mit Auphonic, die wir immer mal wieder machen. Das ist so ein Online-Audio-Produktionswerkzeug. Und das ist wirklich beeindruckend, was das leistet. Der Martin schimpft mich immer, dass ich so Situationen herbeiführe, die das quasi auch wirklich challengen. Also wenn ihr da mal Bedarf habt, liebes Auphonic-Team, an speziellen Situationen und Originalmaterial, um euer System noch besser zu trainieren, ich bin da offen. Jedenfalls hat das gut geklappt, deswegen herzlichen Dank an das ganze Team von Auphonic, dass ihr das so problemlos und relativ günstig auch möglich macht. Stichwort relativ günstig, wenn ihr uns tatsächlich unterstützen wollt, also wir machen ja den Podcast wirklich aus Leidenschaft und ehrenamtlich und alles, aber wir haben tatsächlich Kosten zum Beispiel für die Nachbearbeitung mit Auphonic und wenn ihr da was beitragen wollt, dann findet ihr in den Shownotes einen Link, wie ihr uns Auphonic-Guthaben schenken könnt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 22. Dezember 1931 wurde das neuseeländische Rote Kreuz als eigenständige Gesellschaft gegründet.
Wir sitzen hier vor einem Gebäude auf dem internationalen Platz Vogelsang im Nationalpark Eifel und bei mir ist der Rolf und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich bin der Rolf, also Rolf Zimmermann, komme aus Euskirchen, bin im Roten Kreuz seit 1969, damals als Freigestellter und heute im Prinzip, nachdem ich jetzt in Rente bin, im Museum als Initiator und auch Führer im Museum und so, so die Richtung. Lustige Episode im Zusammenhang, ich hatte einen guten Freund, ob es heute auch noch ein guter Bekannter von mir. Und wir trafen uns irgendwo und ich sagte, ja, ich habe eigentlich, er sagte, würdest du zum Bund gehen? Ich sage, nee, eigentlich nicht. Ja, lass mal zum Roten Kreuz gehen. Und dann bin ich da losgetiert zum Roten Kreuz und habe ihn dann später nochmal getroffen und dann war er bei Tierseeland. Das war ganz lustig eigentlich. Ja, und dann war ich dann, war jetzt frei schon 10 Jahre damals, also verpflichtend noch 10 Jahre. Aber mir hat das von Anfang an relativ viel Spaß gemacht und ich habe mich dann relativ schnell dann auch fortgebildet. Ich wollte nie Spezialist werden, ich war immer nur Chef. Lustigerweise, keine Ahnung, woher das kam, war einfach so. Das heißt, ich bin also dann schnell, sehr schnell Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, Bereiter und so weiter geworden. Und dann eigentlich schon in den 10 Jahren war klar, da bleibst du dabei. Und dann warst du weiter und bin dann auch dabei geblieben. und habe das ehrenamtlich eigentlich schon bis jetzt durchgezogen.
Genau, du hast ja ein langes Rotkreuzleben, sowohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt. Magst du mal ein paar Stationen vielleicht schildern? Unter anderem vielleicht auch welche, die jetzt für hier jetzt die Rolle heute relevant sind?
Also die Relevanz für hier ist eigentlich fast überall gleich. Das macht fast keinen großen Unterschied. Also ich war dann später Kreisbereitschaftsführer, da hießen die damals noch. Heute heißen die Leiter. Ich war mal Leiter der Bergwart im Kreis Euskirchen. Ich bin zurzeit Sprecher Wohlfahrt Sozialarbeit im Kreis Euskirchen. Ich war mal Kreisgeschäftsführer im Kreis Euskirchen. Immer relativ lange Perioden, in denen ich dann aus wechselnden Zusammenhängen heraus dann eben verschiedene Ämter, Funktionen gehabt habe, sag ich mal. Ich war mal stellvertretender Rotkreuzbeauftragter. Und alle haben Einfluss auf heute, weil im Prinzip das heute nichts anderes ist als die Erinnerung an all die vielen Episoden, die ich damals erlebt habe und die man hier dann einbinden kann in das, was man den Besuchern erzählt.
Wie kamst du denn zur Museumsarbeit?
Genauso zufällig eigentlich. Also ich habe eigentlich immer, auch im Hauptamt, ich war ja 15 Jahre dann Kreisgeschäftsführer, auch in der Zeit habe ich dann ehrenamtlich eine Funktion gehabt. Also in dem Fall war ich sehr stark Bergwart aktiv. Und irgendwann hab ich mich entschieden, mit zwei Freunden, ein befreundeter Journalist aus Euskirchen und ein zweiter Freund, nach Solferino zu fahren und auf dem Weg nach Solferino über Genf zu fahren. Und dann haben wir uns das Museum in Genf angeguckt und das war schön. Wir waren bei der Föderation in Genf, weil ich dann einen Bekannten hatte, mit dem wir uns dann lange unterhalten haben. Dann sind wir nach Solferino gefahren, haben uns Castaglione-Museum angeguckt. Und als wir zurückkamen, dann war meine Situation, dass wir hier in Vogelsang schon Gebäude hatten. Und weil die Gebäude hier oben damals von der Bundesanstalt für Immobilienaufgabe relativ preisgünstig kaufen konnte. Und dann kam die Idee auf, lass mal noch mal gucken, ob wir nicht selber ein Museum machen wollen. Und dann als Kreisgeschäftsführer, der ich damals noch war, hatte ich relativ viele Möglichkeiten. Und dann wurde also relativ schnell bewilligt, dass ich ein Haus kaufen konnte. Das war da vis-à-vis mehr oder weniger für 50.000 Euro. Und dann haben wir das gekauft und dann haben wir alles gesammelt, was uns irgendwo zwischen die Füße kam. Und ich werde nie vergessen, dass bei der Eröffnung am 19. Juli 2011 ein anderer befreundeter Journalist zu mir kam und sagte, das muss ich mal versuchen, mal auf Platt, ich übersetze dann wieder auf Hochdeutsch, Rolf, du hast ja wohl die ganze alle Krempel zusammengepackt, die du gefunden hast. Also Rolf, du hast ja wohl alles Alte, was du gefunden hast, in Speichern, Kellern, hast du jetzt zusammengepackt. Und so war es tatsächlich auch. Wir hatten noch keine Heizung, wir hatten noch keine Toilette drin. Es war ein leeres Haus. Aber immerhin, ja, und da ging es dann los.
Genau, jetzt hast du schon gesagt, ihr habt ein Haus gekauft, aber ja nicht irgendwo, sondern eben hier in Vogelsang. Erklär mal, was ist das hier für ein Ort? Wo sind wir hier? Ein besonderer historischer Ort, ja auch.
Tatsächlich in jeder Hinsicht ein sehr besonderer historischer Ort in der Eifel. Also nur 6 Kilometer Luftlinie von der belgischen Grenze entfernt, haben die Nazis in der Zeit von 1934 bis 1936 eine von 4 geplanten und 3 gebauten NS-Ordensburgen gebaut. Diese NS-Ordensburgen sind gebaut worden zur Ausbildung von sogenannten Ordensjunkern, zu gut Deutsch von Parteifunktionären, also Parteifunktionären der NSDAP. Also wir reden hier nicht von SS oder Wehrmacht und so, sondern wir reden von Parteifunktionären, also braune Uniform der NSDAP. Und dann ist dieser Ort ab 36, also ab der Teilfertigstellung des Geländes, Riesenklotz. Übrigens die drittgrößte Bauliegenschaft aus der NS-Zeit nach Olympiagelände Berlin und nach Parteitagsgelände Nürnberg, kommt Nummer 3 ins Vogelsang, schon Klotz.
Genau, ich hatte auch gelesen, dass es so von der Bedeutung ein bisschen verglichen wird mit dem Reichsparteitagsgelände, auch mit dem Seebad Prora und so, also schon irgendwie ja, so ein...
Die Seebad Prora-Verbindung ist relativ einfach, der Architekt ist der gleiche.
Ah, okay. Mhm.
Ja, also der Architekt hier war Clemens Klotz, Nomen ist Clemens Klotz aus Köln, und dieser Clemens Klotz aus Köln war gleichzeitig auch der Architekt von Prora. Okay. Mhm. Das war der Zusammenhang, aber ansonsten passt er trotzdem. So, und dann ist diese Ordensburg betrieben worden, dann zur Ideologisierung, Ausbildung, wie keine Ahnung, wie man nennen will, dieser Ordensjunker, also junger Männer, Frauen natürlich nicht, sondern nur Männer in dem Fall, dann wieder klassische Situation damals NS, benutzt worden bis 1939, bis die Nazis den Krieg begonnen haben mit Polen. Und dann wurden die meisten von denen zur Wehrmacht oder zur Waffen-SS eingezogen. Und später aber dann noch eingesetzt, viele von denen wieder zurückgezogen und eingesetzt als Gebietskommissare in den besetzten Gebieten der Sowjetunion und da zum Teil auch für großflächige Erschießungen verantwortlich. Und zwar nicht vorrangig, indem sie selber geschossen haben, sondern indem sie typisch deutsche Verwaltungstätigkeit Listen geschrieben haben. Das ist schon eine sehr spezielle Geschichte. Damit ist der Ort ein NS-Täterort in der Definition. Und das hat dann schon auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir hier tun. Also zum Beispiel die Rolle des Roten Kreuzes in der NS-Zeit, aber auch unsere Situation in der Auseinandersetzung mit, sag ich mal, aktuellen politischen Themen, wo muss man was sagen und wo muss man auch mal den Mund halten? Also wo kann man dieses Problem auflösen zum Beispiel? Spannender Ort.
Genau, du hast es gerade schon angeschnitten. Also ich hatte einerseits, IP steht ja für internationaler Platz, wenn ich es richtig gelesen habe. Und wenn er sagt, also historisch so quasi zur ideologischen Schulung der Parteielite irgendwie gedacht und jetzt quasi, ich habe nachgelesen, das heutige Selbstverständnis des internationalen Platzes Vogelsang ist also ein Erinnerungsort, der für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander steht. Also könnte man sagen, passt ganz gut eigentlich zu den Werten auch der Rotkreuz- und Freikorpsbewegung. Ja. Aber vielleicht nochmal, was macht den Ort besonders geeignet für ein Rotkreuzmuseum?
Das ist eine lustige Mischung vielleicht eher in dem Zusammenhang dann. Also zum einen machte den Ort geeignet für ein Rotkreuzmuseum, dass wir hier damals, dass ich damals in Chesia oben ein Gebäude gekauft habe fürs Rote Kreuz, in dem wir Jugendrotkreuz-Freizeiten machen wollten oder gemacht haben, weil wir wenige Jahre vorher, einen anderen Ort in der Eifel verloren hatten, wo unsere Jugendrotkreuz dahin fuhren. Damit waren wir jetzt am Standort angekommen, also waren hier und man kann hier relativ günstig kaufen, weil die Bundesagentur für Immobilienaufgaben die Dinger loswerden wollte damals, heute immer noch die paar, die dort da sind. Und in der Konsequenz macht also zuerst mal den Ort attraktiv, dass man für wenig Geld ein Gebäude kaufen kann. So, und zwar ein dauerhaftes Gebäude kaufen kann. So, also kostet eben ein Klotz von 8 Meter Breite und 50 Meter Länge, also 400 Quadratmeter auf einer Etage, so ungefähr, nicht ganz, aber so ungefähr, in zwei Etagen mit Grundstück dabei 50.000 Euro. Das ist dann nacktes, also ein Gebäude, ist alles dran, aber eben keine vernünftige Toilettenanlage.
Genau, Zustand halt ist.
Zustand wie damals aufgegeben, so ungefähr. Oder nach militärisch aufgegeben dann. So, und das heißt, man hat also ein Gebäude und kann dann loslegen. Und das heißt, das passt natürlich ideal zur ehrenamtlichen Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude habe, was mich wenig kostet, und muss sagen kann, die Finanzierung ist durch, dann kann ich ja anfangen, einfach mal in Kellern und in Speichern zu gucken, was ist denn überhaupt noch da an historischen Materialien, womit kann ich anfangen. So, und das ist eigentlich die Basis von allem, was wir hier oben getan haben, dass man eben für wenig Geld brauchbare, teilweise auch gut brauchbare Gebäude kaufen konnte und die dann eben mit viel ehrenamtlicher Arbeit und dann eingeworbenen Drittmitteln dann doch stückweise in den Zustand versetzt haben, dass es heute eben ein anerkanntes und auch gutes Museum ist.
Wer gibt für sowas Drittmittel?
Alles Mögliche. Glücksspirale beispielsweise. Es gibt Mittel der Kreissparkasse, es gibt einen Kunst- und Kulturfonds der Kreissparkasse auf Landesebene, die dann nochmal draufsetzen. Also eigentlich ist die Einwerbung von der NRW-Stiftung beispielsweise, wenn bei einem der beiden Häuser war zum Beispiel der Hintergrund der, dass wir da eine Ausstellung gemacht haben über das Rote Kreuz hier in der Eifel und dann kann man an die NRW-Stiftung herantreten. Für internationale Aufgaben hätte ich dann nicht an die NRW-Stiftung herangehen können, ne? Aber im Zusammenhang ist die Einwerbung von Mitteln, wenn man intensiv dahinterher ist, nicht so schwierig.
Würdest du sagen, bringt die Geschichte des Ortes auch eine besondere Verantwortung für eure Arbeit hier in Vogelsang mit?
Also erstens grundsätzlich ja, aber das sehe ich mit einer eleganten Leichtigkeit, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Also ich würde es erstmal als Auftrag definieren. Ja, also die Geschichte des Ortes gibt uns einen Auftrag, uns eben auch mit bestimmten Themen intensiver auseinanderzusetzen und vor allem auch mit bestimmten Themen, die uns angehen, also auch NS-Zeit, DRK, intensiver auseinanderzusetzen. Wenn ich sage Leichtigkeit, dann finde ich das deshalb wichtig, weil eins der klassischen deutschen Probleme ist eben die Nichtleichtigkeit bei dem Thema. Das kann ich verstehen, wo die herkommt, das ist schon klar. Ich weiß aber, dass die dem Thema nicht förderlich ist. Der Aufarbeitung des Themas. Wir erleben oft hier Schülerinnen und Schüler von Oberstufen, die sagen, ich kann das Thema nicht mehr hören. Ich habe das 5-mal gehört, ich habe das 6-mal gehört, ich kann nicht mehr hören. So, und dass wir hier eben nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern anhand von Beispielen arbeiten, die tatsächlich also von realen Beispielen arbeiten können, zum Beispiel teilweise in einem fast eleganten Umfeld, also Rotkreuz eben, und trotzdem darauf kommen, dass die Ernsthaftigkeit der Situation klar wird und man sich darüber klar wird, dass es so nicht geht. Also das Rotes Kreuz damals sich hat anpassen lassen, eben so nicht geht. Nicht nur nach heutigen Grundsätzen, sondern generell nicht geht. Und damit kann man dann auch auf die Gesamtsituation zurückgucken. Im Unterschied zu der klassischen NS-Ausstellung, die ja hier auch am Ort ist, die NS-Dokumentation, mit der wir auch zusammenarbeiten, aber die natürlich den Schwerpunkt haben auf der direkten Bearbeitung des Themas, was haben die Ordensjunker hier gemacht und was ist denen geworden, Und das hat dann oft auch so eine, ja, ist genau die andere Seite der Waage, eine Schwere, so ein bisschen, ne? Oder so ein Buh-Effekt auch, so diesen Effekt.
So, du hast ja den praktischen Teil schon gesagt. Also ich habe mich gefragt, wie kommt man denn zu solchen Flächen hier? Okay, du kaufst sie von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, weil es die hier halt gibt und weil keine andere Nutzung da ist und so weiter. Und du hast schon gesagt, du warst da in der Rolle auch als Kreisgeschäftsführer. Das heißt, du hattest ein Stück da Einfluss drauf. Du hast offensichtlich auch die Möglichkeit gehabt, das zu finanzieren, hast dir Drittmittel geholt und so weiter. Und gleichzeitig, du hast schon erzählt, ihr habt begonnen mit einem Objekt, wo ihr Jugendfreizeiten fürs JK angeboten habt. Und heute ist es ja quasi eigentlich ein Imperium des Kreisverbandes Euskirchen hier. Es sind ja mehrere Objekte, wir sind gestern schon ein bisschen rumgefahren. Sag mal, was habt ihr da für Flächen nach und nach, was ist da entstanden? Weil es ist ja heute, im Museum sind ja zwei Gebäude, aber es ist ja noch mehr hier. Was habt ihr da für Flächen erschlossen und für was nutzt ihr die?
Also in unserer Definition ist das heute der Humanity Campus des Deutschen Roten Kreuzes. Ich glaube auch mindestens bundesweit einzigartig in der Form, wie wir hier haben. Es ist ein klassisch aus unserer Definition heraus ein Wertestandort. Also hier geht es nicht primär um Technik und Sicherheit und um Verbände und um Rettungsdienst und Sanitätsdienst und all die vielen anderen Dinge. Und auch nicht um Wurf- und Sozialarbeit oder so, sondern hier geht es einfach um unsere zentralen Pfeiler in der Wertigkeit, um unsere Prinzipien, um das, wofür stehen wir ein, wofür ist Rotes Kreuz da, was hat die Norm damals gewollt und was davon ist noch aktuell oder vielleicht ja doppelt aktuell heute. Und diese Auseinandersetzung, die kann man an dem Ort anders leben als anderswo. Das muss man, würde ich sagen. Dieser Ort hat eine bestimmte Stimmung, hat einen Swing, der all diese historischen Hintergründe, das klingt ein bisschen fast aufgesetzt, also wenn ich das so sage, klingt fast schon aufgesetzt, aber der hat eine Stimmung, die man kaum irgendwo anders so in der Konsequenz spüren kann. Und diese Schwingungen ergeben sich aus genau dem Gesamtkomplex, aus der NS-Situation, aus der Situation Kalter Krieg, Truppenübungsplatz, aus der Situation Nationalpark, Umwelt, Klima, sodass wir die zentralen Themen eigentlich unserer Welt hier richtig super packen kann. Und da ist NS eins von, ganz klar, damals und heute. Und das ist so ein Punkt, der einfach Spaß macht, und das ist eben genau der Unterschied. Hier macht es Spaß, mit jungen Menschen Dinge intensiv anzupacken, tiefer reinzusteigen, sich Erinnerungen und Geschichten zu erzählen. Ich habe irgendwann entdeckt, dass in meiner Verwandtschaft, obwohl meine Mutter mir immer gesagt hatte, in unserer Familie, wir haben mit NS nie wieder Mut gehabt. Und nach ihrem Tod finde ich dann raus, dass ein Onkel, den ich nie erlebt habe, weil er gestorben ist, relativ früh, bei der SS war. So, und auf der Motorradfahrt 1934 von Köln nach Euskirchen mit einem SS-Kameraden tödlich verunglückt ist. So, warum erzähle ich die Geschichte allen Gruppen, die wir hier haben, allen Gruppen, die ich als Referent hier für uns habe, erzähle ich die Geschichte im Rahmen der Führung im Museum. Es gibt ja auch einen Ort für, der das hergibt. Warum? Weil ich sage, bis dahin habe ich überhaupt keine Ahnung, wie der da hingekommen ist und welche Gründe der gehabt hat, da hinzukommen und so. Das kann falsches Kameradenverständnis gewesen sein, war da immer. Aber wenige Jahre später wäre er zum Mörder geworden. Ja, das kann man in der Geschichte ablesen. Er wäre wenige Jahre später zum Mörder geworden. Und das ist kein Einzelfall. Mein Schwiegersohn ist Nigerianer, war Asylbewerber. Ja, gleiche Ecke. Ja, eine Geschichte, die einen Hintergrund hat. Als meine Tochter den damals heiraten wollte und ich überlegt hatte, ist das so alles richtig so, ne, was man ja dann vielleicht überlegt oder nicht überlegt. Und Dinge, die passiert sind, Dinge, die ich selber erlebt habe, die wir erlebt haben, das ist eine Mischung aus allem, die wir hier oben erzählen, wo wir versuchen, die Menschen einzubinden, damit die anfangen, im Kopf zu drehen, worum geht es da wirklich.
Genau, aber Humanity Campus, das ist ja quasi das Dach darüber.
Ja.
Also zwei Häuser Museum, dann ist ein Haus ist Akademie, da ist gleichzeitig irgendwie der Ortsverein Schleiden untergebracht.
Auch, ja, genau. Okay.
Was ist noch? Ihr habt noch Häuser?
Wir haben eine ehemalige belgische Militärbaracke, da sind 35 Betten drin. Ich sage mal, Jugendherbergstand hat minus 2 Sterne. Aber ich liebe das Teil, liegt direkt an der Nationalparkgrenze, also ist absolut die Location überhaupt. Das war der Anfang. Dann haben wir die Akademie mit 700 Quadratmeter Innenfläche, zwei großen Schulungsräumen, die man auch zusammenpacken kann. Einen riesengroßen Außengelände mit einer ganzen Reihe von verschiedenen erlebnispädagogischen Einheiten draußen, so, die wir mit der Zeit geschaffen haben. Dann haben wir ein Fluchthaus, das ist vielleicht noch am schwierigsten zu erklären, also zwei Escape Rooms, tatsächlich in einer Ruine, ganz bewusst auch in einer Ruine, weil die Teilnehmenden dann da erleben sollen, was das bedeutet, aus Gründen des Klimawandels zu fliehen auf der einen Seite oder aus Gründen von Krieg auf der anderen Seite zu fliehen und dann nachher in Diskussionen sich dann mit denen danach im Abschluss darüber zu unterhalten, was ist denn da mit euch passiert, wie habt ihr erlebt, was habt ihr für ein Gefühl, wie ist das denn mit den Menschen tatsächlich und so. Und dann eben die beiden Häuser des Museums und vielleicht wird demnächst noch mehr draus, das müssen wir jetzt mal abwarten, das weiß ich nicht so genau, 100%, wir haben noch Überlegungen, dass vielleicht noch mehr draus wird. Es ist in der Form, nach meiner festen Überzeugung, einzigartig in Deutschland und ja, also nicht aufgesetzt irgendwie durch Programme und Curriculum und sonst irgendwas, sondern der Ort selber, der hat diese Spannungen und Schwingungen und gibt das her.
Genau, das heißt, es ist ja also neben dem Museum ganz viele andere Dinge. Es gibt sowohl Übernachtungsmöglichkeiten, es gibt Seminarmöglichkeiten, ganz viele Bildungsangebote.
Genau.
Es gibt eben diese Fluchthaus-Thematik, wo zwar, also genau, das sind Escape Games oder Escape Rooms, aber eben nicht jetzt im Sinne von Unterhaltung und Fun, sondern mit einer gesellschaftspolitischen Rahmung und Begleitung.
Mit einem ernsthaften Hintergrund, genau.
Ja. Genau. Dann hast du erzählt, dass du irgendwie jedes Jahr ein International
Peace Camp
genau machst.
Seit 2013 machen wir International Peace Camp. Das heißt, wir laden seit 2013 junge Erwachsene aus der ganzen Welt zu uns ein hier. So 30, 35 in der Regel, wenn man ein Team mit dazu nimmt. 30, 35 etwa. Die schlafen dann auch in dem Transit, also in dieser ehemaligen militärischen Militärbaracke und arbeiten hier auf dem Gelände. Und eigentlich ist das der Kernpunkt der Entwicklung, wenn es um Bauen geht. Wenn wir hier immer bauen, wir bauen auf viel im Außengelände. Wir haben ein Denkmal, D groß, M groß, für die Grundsätze des Roten Kreuzes geschaffen. Das hat Peace Camp gemacht. Wir haben einen Tunnel der Visionen geschaffen. Das hat Peace Camp gemacht. Wir bauen Fluchthaus jedes Jahr, die ältere Fassung dann um. Das macht Peace Camp jedes Jahr. Das heißt, die kommen dann 2 Wochen hier hin und arbeiten dann hier. Der englische Begriff ist mir näher, also es ist ein Workcamp. Die machen die Hälfte der Zeit Ausflüge mit uns nach Köln, Bonn, Haus der Geschichte, Bunker in Ahrweiler und so alles Mögliche, damit die auch eine Ahnung bekommen, wo sind sie denn hier gelandet. Aber der Rest ist dann ernsthafte Bauzeit und die können dann, wir haben eine Idee und sagen, da hätten wir ja ein dat und dat ungefähr und jetzt können die ja weitermachen.
Und die gestalten das dann quasi so, wie sie es dann...
Die gestalten dann im Team dann selber, kriegen von uns ein Budget, mit dem sie arbeiten können, kaufen die Klamotten selber ein und da geht richtig die Post ab. Und wenn man dann sieht, wie die Rückmeldungen kommen, das ist teilweise, haut einen vom Hocker. Wenn man sieht, was Teilnehmende dann berichten, wenn die dann wieder zu Hause sind und sagen, da habe ich was erlebt, das ist...
Arbeiten die auch im Museum oder macht das ein anderes Team?
Die arbeiten auch am Museum, aber nicht im Museum. Das heißt also, im Museum, da hast du ja dann mehr mit Gestaltung zu tun. Dafür ist so ein Crash-Prozess nicht geeignet. Da brauche ich mehr Ruhe für. Da brauchen wir auch mehr Ruhe für. Aber wir arbeiten zum Beispiel im Museumslager regelmäßig. Im Museumslager kriegt das ganze Jahr neue Klamotten und ist dann voll bis oben hin und weiß nicht mehr, wohin damit. Und das heißt, wenn dann Peace Camp kommt zum Beispiel, dann schmeißen wir alles raus und schmeißen auf den Rand der Straße, nicht auf die Straße und sortieren alles aus. Und dann kommen die Guten wieder rein und die Schlechten gehen dann weg zu anderen Museen. Das ist die Schlechten, aber die doppelt und dreifach und wird zu viel. Ist und so.
Die Häuser haben ja Namen in der Regel.
Mhm.
Was hat das für eine Bedeutung oder warum ist das wichtig? Und ich habe verstanden, das ursprüngliche Gebäude vom Museum heißt ja Rudolf Seiters Haus. Mhm. Warum heißt es so?
Ja, also das ursprüngliche Gebäude, also wir haben 2 NS-Gebäude, die sind im Prinzip direkt nebeneinander gelegen, beide gleichartig gebaut. Das, was wir zuerst angepackt haben, hieß anfangs Humanitarium in unserer Wortwahl. Dann waren wir aber stark beteiligt an der Situation Prag 1989 mit der Versorgung der Flüchtlinge in der Prager Botschaft, haben in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth bei Hof auch eine Ausstellung darüber als Kern der Ausstellung in dem Haus. Und dann habe ich den Dr. Seiters schon während seiner Amtszeit als DRK-Präsident gebeten, doch dann dieses Haus, den Namen verwenden zu dürfen. Und das war dann typisch Seiters, muss ich fast sagen. Hab ja richtig sehr gut gefallen, als er gesagt, pass auf, Sie können den Namen haben, aber nicht in meiner aktiven Dienstzeit. Danach können Sie mich nochmal fragen. So, und das war jetzt gut rum. Der hat ja 17 aufgehört, also mittlerweile schon ein paar Jahre rum. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht aber langsam, jetzt wollen wir das Ding noch wirklich haben. Und dann haben wir ihn angeschrieben und haben gesagt, wir würden das ganz gerne und wäre in Ordnung für ihn, dass Sie, wenn das für ihn noch geht, gesundheitlich, der ist 87 oder war der 87, vorbeikommen und machen ein Zeitzeugencafé zur Saisoneröffnung, also am 8. Mai, ist die regelmäßig genau dazu, über Prag. Und in dem Sommer ist dann das Haus auch Dr. Rudolf Seiters Haus genannt worden. So, und der Name Rometarium ist in den Veranstaltungsraum gewechselt, aber das ist egal. Und das andere Haus hat eine ähnliche Geschichte. Da haben wir dann irgendwann die Geschichte des Roten Kreuzes ja in Nordrhein aufgearbeitet, also in dem Gebiet des heutigen Landesverbandes Nordrhein und in der damaligen Rheinprovinz. Nicht ganz deckungsgleich, aber egal. In dem Zusammenhang haben wir gesagt, das ist halt eine richtige, die richtige Gelegenheit zu sagen, dann heißt das Ding auch Haus Nordrhein.
Mal vielleicht kurz sagen, also eben Dr. Rudolf Seiters, ursprünglich Kanzleramtsminister bei Helmut Kohl, bei der Situation der Geflüchteten, also der DDR, Ausreisewilligen in der deutschen Botschaft in Prag, steht er ja irgendwie im Wesentlichen auf dem Balkon, wohl auch hinter Genscher, der da diese berühmte Rede neben, am Balkon ja. oder neben ihm, und war dann später eben Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Und in dem Kontext habt ihr das so auch, ist in der Ausstellung auch letztlich dann ein Stück zu sehen. In dem Haus Nordrhein ist auch, glaube ich, sein Schreibtisch ja noch verewigt aus seiner Zeit als Präsident.
Ja.
Genau. Was war das für ein Moment, wo er selber hier war? Was war das für eine Begegnung? Wie hast du das erlebt?
Ja, es war schon außergewöhnlich. Also ich habe den einmal kennengelernt. Der war nämlich Jahre vorher schon mal hier in Vogelsang. Er hat uns schon mal besucht bei einem großen Helfertag, den wir hier gehabt haben. 87 Jahre alt, körperlich Tick angeschlagen, aber nur ein Tick. Geistig topfit, aber wirklich topfit. Seine Frau war mit dabei. Und mit tiefem Einblick teilweise in politische Geschehen damals, in die Zusammenhänge damals in der Zeit. Es waren spannende, wir hatten dann noch Zeitzeugen von Leuten, die für uns im Einsatz waren damals zu der Zeit. Und das war wirklich eine spannende Veranstaltung.
Was gibt's auf dem internationalen Platz Vogelsang sonst noch zu sehen, so ein Stück weit auch, wer sind so eure Nachbarn? Was passiert hier sonst so?
Also zum einen Kernaktion auf dem Platz ist eigentlich die NS-Dokumentation, die oben im Zentrum der Anlage liegt. Also jetzt nur sehen, die Anlage ist ja riesengroß, also wirklich riesengroß. Dann daneben die Nationalparkausstellung, das sind die beiden Anker-Ausstellungen an dem Ort. Dann wir selber und in der Zukunft vielleicht noch ein Opernmuseum, das ist aber noch in der Mache. Und auf jeden Fall eine Luftkriegsgeschichten-Ausstellung, die ist aber auch noch in der Mache. So, und dann gibt es den Nationalpark selber. Also viel Freizeit, viel Laufen, viel Wandern auf tollen Wanderwegen. Also ein Ort, an dem man sich eine Woche aufhalten kann und nichts doppelt macht.
Genau. Also auf jeden Fall sehr vielfältig.
Absolut.
Aber wie ist es? Habt ihr da, also gibt es da Synergien auch zwischen den Nutzungen?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wir bauen regelmäßig, wenn das vom Inhaltlichen passt, dann eben sowohl die Nationalparkausstellung wie auch die NS-Doc teilweise ein. Das hängt manchmal auch mit Wetter zusammen. Also manchmal ist es auch Schlechtwetterausgleich, ne, weil wir eben sehr viel Möglichkeiten drinnen haben. Und dann, wenn wir eigentlich Straußenprogramm hätten, dann eben sagen, dann gehen wir eben dann doch mal in die Ausstellung zu. Aber das ist gar nicht der primäre Punkt. Der primäre Punkt ist, dass wir gucken, wo passt das thematisch dazu? Und dann für dann eben sagen, dann nehmen wir die auch mit.
Schauen wir mal aufs Museum und die Ausstellung. Was würdest du sagen, an wen richtet sich das? Wen sprecht ihr da an?
Also ich würde mal sagen, im Kern Tendenz 16 aufwärts. Geht auch drunter, aber dann erschließt sich manches nicht so eindeutig. Bei Führungen ist jedes Alter möglich. Bei Einzelbesuchen, glaube ich, ist das für junge Menschen oft zu weit weg. Also junge Menschen, ich sag mal so eine vereinfacht gesprochen würde ich jetzt mal sagen, so unterhalb von 30 oder 25 ist eine Führung auf jeden Fall besser, weil in vielen Bereichen es sinnvoll ist, nicht unbedingt notwendig, absolut, aber sinnvoll ist, den historischen Hintergrund dazu zu erklären, der oftmals so komplex ist, dass er sich nicht in der Ausstellung einfach erklären lässt, weil er dann auch zu dem Thema der Ausstellung eigentlich gar nicht passt. So wie zum Beispiel typisch bei der Prag-Situation damals. Ne? Die Jugendlichen von heute, woher sollen die wissen, was damals der Hintergrund war, warum so viele Menschen in Prag waren. Und da gibt es ja relativ viele Hintergründe dann dazu und was ist mit denen passiert. Also von daher eigentlich für alles oberhalb von Tendenz 16, sage ich mal einfach. Wir machen auch Programme mit, sagen wir so 12 aufwärts, also 12 bis. Dann aber eigentlich nur mit eigenen Gruppen, also Jördecker-Gruppen, wo wir dann auch ausreichend Zeit haben, mit denen dann den Hintergrund so ein bisschen zu beleuchten, damit nicht so eine halbe Botschaft in der Luft hängen bleibt. Ne?
Führt ihr so eine Art Statistik, dass ihr wisst, wer kommt da zu euch, also woher, wie alt, was auch immer?
Grobe Ecke. Also wir haben früher eine sehr genaue Statistik, wir haben ja einmal aufgehört, weil es einfach eine sinnvolle Arbeit ist. Man muss auch die Kirche drauf lassen. Aber also wir wissen, dass, ich sag mal, grobe Ecke 70% der Besuchenden aus dem Landesheim Nordrhein kommen, 65% vielleicht. Aber eben auch immer wieder größere Gruppen aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz, aus Westfalen. Immer wieder mal, aber seltener aus den Niederlanden und aus Belgien. Das ist nicht ganz so oft. Und dann eben oft auch, nee, manchmal dann auch weiter weg. Also wie zum Beispiel, wir hatten eine Gruppe von Vorstand und Ortsvereinsleute mit 40 Leuten aus Stade hier. Ne? Wo man sagt, kommen die aus Stade nach hier? Aber die hatten das gut gemacht, also im Bonn-Hotel, Haus der Schicht in Bonn, bisschen Bonn-Programm und dann eben Vorsa mit dazu. Also kreuz und quer.
Vielleicht gehen wir nochmal gedanklich so ein bisschen durch die Häuser durch, was man da so sieht. Und muss man ja sagen, das ist ja nicht so, also das im Wesentlichen wird das ja durch euch selbst und im Ehrenamt im Wesentlichen gestaltet, gebaut, kuratiert. Also es gibt eine hauptamtliche Unterstützung, meine ich, aber es ist im Wesentlichen, ist es ehrenamtlich getragen.
Also die Ausstellungsplanung ist rein ehrenamtlich. Also wirklich komplett rein ehrenamtlich immer gewesen. Wird es sehr wahrscheinlich auch bleiben. Und auch die Ausstattung der Ausstellung und das Sortieren des Sammelgutes für die Verwaltungshintergründe. Da haben wir einen jungen Kollegen, der als Geschäftsführer agiert, damit einfach die ganzen Buchungen abgewickelt werden. Also macht er den selber, der hat dafür auch wieder eine Kraft noch, aber damit das sauber läuft, bei 5000 Besuchenden im Laufe des Jahres ist so viel abzustimmen mit wann, wer, wie, mit welchem Programm, wie die Referenten bestellt werden und so ein Kram. Da hängt schon viel mit zusammen. So, also da muss dann schon allerhand Verwaltungsarbeit, wo man manchmal auch an der Grenze des Möglichen sind, muss man einfach klar sagen. Das ist mit so einem kleinen Team ist ja nicht ganz so einfach. Aber macht Spaß. Trotz allem und die Arbeit in der Musik ist, also Fachgewerke wie Strom und Heizung lass mal machen. Aber wenn es darum geht, Wände anzustreichen, Räume sauber zu machen, Ausstellungsgut vorzubereiten und so, das ist alles ehrenamt.
Genau, also das heißt, wenn wir jetzt reingehen ins Rudolf-Seiters-Haus, was erwartet uns da? Führ uns mal so gedanklich durch die Häuser.
Seiters-Haus startet im Foyer unten mit einer großen Ausstellung zu technischen Geräten. Man begegnet also dem T3, man begegnet übrigens dem Trabi, das hängt mit der Geschichte der Flucht damals aus Prag zusammen. Wir haben zwei Motorräder da drin. Aber dann lässt man die Ausstellung rechts liegen, kommt also später mit einem Rundgang dann wieder dahin zurück. Im nächsten Raum begegnet man der Geschichte des Roten Kreuzes, aufgeführt, und die Organisation des Roten Kreuzes weltweit, also nationaler Verband und nationale Gesellschaften, Weltverband in Genf, Zusammenhänge, Föderation, IKRK. Dann geht man von da aus meistens bei einer Gruppenführung ins Kino, das ist ein kleiner Kinoraum so für 25 Leute. Bei Einzelführungen eigentlich nicht normalerweise, dann geht es die Treppe hoch. Da landet man in einem Raum, in dem Rotkreuz-Briefmarken ausgestellt sind, eines der größten Sammelgebiete weltweit für ein Spezialthema. Über 6000 Einzelbriefmarken, Rotkreuz, Rot-Halbmond, von hier eine Auswahl in Vergrößerungen dargestellt ist, die dann noch für die Geschichten erzählen und anhand derer man auch sehr tief in die Geschichte einsteigen kann. Ein Raum zum Jugendrotkreuz, vom Jugendrotkreuz auch damals selber gestaltet worden, in dem erklärt wird so ein bisschen, was das Jugendrotkreuz, was machen die denn überhaupt. Dann kommt die Ausstellung Prag 1989, also wo wir jetzt die ganze Zeit schon immer davon reden, über die Ereignisse damals der Prager Botschaft. Von da geht's in das heute Humanitarium genannte, in den Veranstaltungsraum des Hauses. Da drin ist eine Ausstellung des Niederländischen Roten Kreuzes, im Wesentlichen Kind und Revue. Kind und Revue heißt so viel wie Kinder im Krieg oder Kinder im Feuer. Also über die Betroffenheit von Kindern in Kriegssituationen. Meines Erachtens sehr eindrücklich. Dann kommt Suchdienst, auch ein großes Feld im Roten Kreuz. Und Treppe runter begegnen wir dann unten noch so ein paar Sonderaufgaben. Zum Beispiel, dass Rotes Kreuz in dem Fall das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, also IKRK, weltweit pro Jahr rund 500.000 Kriegs- und politische Gefangene in Gefängnissen besuchen, was eigentlich hierzulande kein Mensch weiß, woher auch, weil nicht drüber gesprochen wird, bewusst nicht drüber gesprochen wird, um die Rolle nicht zu gefährden. Dass wir wiederum IKRK großflächig forensische Arbeit machen, um auch im Rahmen von Suchdienst, klingt ein bisschen absurd, aber um dann eben den Angehörigen mitteilen zu können, dein Sohn, dein Mann ist da und da begraben und du kannst mit dem Schicksal abschließen. Weil eine der schlimmsten Situationen ist eben, zum Schicksal nicht abschließen zu
können. Diese Ungewissheit.
Ungewissheit, oder? Genau. Ja. Also 100.000-fach nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. So, und dann geht es unten noch weiter mit dem Bereich über Klima. Das Thema hat uns angetriggert, nachdem wir hier in der Eifel und an der A mit annähernd 200 Toten die Flut 2021 hatten, haben wir gesagt, also wir reichen nicht damit aus, dass wir uns nur mit dem, wie gehen wir miteinander um, sondern auch, wie gehen wir mit unserer Umwelt und mit der Natur um, befassen müssen. Wo das nochmal aufgegriffen wird in einem Raum, der die Besuchenden in so eine Klimasituation bringt, sag ich mal so ein bisschen. Ja, und dann kommt man wieder in den Startraum, wo dann die vielen Gerätschaften sind, wo man dann noch eine Feldküche sieht und noch einen Stromaggregat sieht und so. Aber alles Dinge aus den letzten 30, 40 Jahren.
Genau, das war jetzt quasi das Udo Seiters Haus. Dann geht's ins Haus Nord rein. Was passiert da?
Komplett anders. Haus Nord rein, auch von der Grundstruktur anders. Hier haben wir 3 Jahre geplant, bis das so war, bis das so herstellen konnten, wie es jetzt ist. Das ist wirklich viel mehr Arbeit reingeflossen, obwohl heute mir beide Häuser gleich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Man beginnt fast wie hinten auch mit der Geschichte des Roten Kreuzes ab 1859 der Schlacht von Solferino. Man sieht viel mehr Originalgegenstände, also auch historische Originalgegenstände von damals, sowohl Geräte wie aber auch Schriften. Und man folgt der Geschichte dann über die Kriege 1864 deutsch-dänischer, oder preußisch-dänischer, 1866 österreichisch-deutscher Bruderkrieg, österreichisch-preußisch, 1871 deutsch-französischer Krieg, 1914 und so. Folgt man der Historie im Prinzip bis 2000. Und da wird sehr eindrücklich im Prinzip gezeigt, wie war Rotes Kreuz in der jeweiligen Zeit betroffen. Was war in der Zeit der Inflation 22, 23, als Geld nichts mehr wert war? Wie war die Situation des Roten Kreuzes nach dem Ersten Weltkrieg generell? Bis dahin war das im Wesentlichen auf Kriegseinsatz, also Unterstützung des Sanitätsdienstes der Heere ausgerichtet. Und jetzt auf einmal fällt diese Rolle qua Order der Mufti, der Siegermächte, dann weg. Das musste sich komplett neu orientieren. Man hat also den Straßenverkehr für sich entdeckt, der bis dahin kaum interessiert hat. So, und aus all dem dann auch die Situation in der NS-Zeit wird sehr deutlich beleuchtet in einem guten Teil der Ausstellung, die Nachkriegszeit. Man landet dann 2000 im Prinzip Millennium, wo dann das Deutsche Rote Kreuz in der Bundesrepublik, dann zu der Zeit ja wieder in der vereinten Bundesrepublik, umzieht nach Berlin, kurz nach der Jahrtausendwende. Und damit endet auch die Ausstellung vom Zeitablauf her. Nur eine klassische Situation, die man im Museum immer wieder findet und die eigentlich so diese Art der Auseinandersetzung auch nochmal prägt so ein bisschen. Wir schaffen das. Ist so eine klassische Situation. Ne? Jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich sage, wir schaffen das. Und die Frage ist eben, was steckt dahinter? So, und dann muss man die Geschichte so ein bisschen angucken. Das kann man im Museum ganz wunderbar machen. In der Nachkriegszeit, also in Haus Nord rein, wird sehr eindrücklich gezeigt, 11,2 Millionen Flüchtlinge aus den besetzten Ostgebieten flüchten in die spätere Bundesrepublik Deutschland, die zu der Zeit im Wesentlichen noch in Trümmern lag. Man muss nicht meinen, dass die mit offenen Armen empfangen wurden. Also in meiner Kindheit sind die auf der anderen Straßenseite, die waren protestantisch, wir waren katholisch, in die Schule gegangen und da haben wir uns sehr Steine geschmissen, waren alles. Habe ich später in meinem Leben in Belfast, Nordirland, nochmal wieder erlebt. Als die Wende kam, die Mauer fiel, weiß ich mich sehr gut zu erinnern, dass ganz Deutschland in einem Freudentaumel war auf beiden Seiten mit Feuerwerk und Nationalhymne und allem drum und dran. Und hier bei uns im Westen, da hat es nicht allzu lange gedauert, bis die Sprüche kamen, man sollte die Mauer besser einen Meter höher bauen. So, und dann kommt, wir schaffen das und wir sind wieder mal in einer vergleichbaren Situation. Und es genauso konträr Karikatur fast, was da passiert. Denn wir brauchen die Menschen eigentlich, aber wir schaffen Netze dahin zu bringen, wo wir sie brauchen.
Ja, plus die Dimension, du hast ja gerade selber beschrieben, also wenn man sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Dimension der Anzahl und die Situation des Landes, wohin die geflüchtet sind. Und dann vergleicht man das mit 2015, dann würde ich sagen, das war ja eher eine kleine Fluchtbewegung und natürlich eine perfekte Infrastruktur und Ausgangslage. Also es, eigentlich hätte man es viel leichter schaffen müssen als damals.
Heute.
Ja, genau.
Ja, klar, natürlich. So, aber, und das, was dann damit zusammenhängt, warum kommen die nicht in den Arbeitsmarkt so, wie wir glauben? Warum lernen die kein Deutsch? Warum schaffen wir es nicht, die Türen aufzumachen? Also warum schaffen wir es nicht, fordern und fördern zusammenzubringen? Und so Sachen mehr. Das wäre komplett vom Thema weg, wenn wir da zu stark einsteigen. Aber das sind die Dinge, wo ich glaube, die gehören in ein Rotkreuzmuseum. Die Auseinandersetzung mit, was war damals und warum war das damals so? Wie waren wir daran beteiligt an dem, was damals war? Und was hat das für eine Bedeutung für heute und für morgen? Das ist so eine klassische Situation, die ich damit meine. Das ist genau das Gleiche, wie mir 2021 bei der Flut hier in der Eifel in der Art muss ich mir vorstellen, da war ich 69, zum ersten Mal bewusst klar geworden ist, dass Klima und der Zirkus zusammengehören. Also ich wusste das, das ist nicht das Thema, darum geht es nicht. Aber bewusst, ja, greifbar klar geworden ist und wir da seitdem dann auch sehr stark dieses Thema Klima hier einbauen und versuchen, genau dieses greifbar dann hier auch erlebbar zu machen.
Ja, du beschreibst es gerade auch schon immer wieder mit Bezug auch zu deiner eigenen Geschichte. Was würdest du sagen, wie viel von dir ist in dem Museum?
Viel, aber viel. Also, wenn jemand ohne mich zu kennen durch die Ausstellung wandert, wird er mich nicht entdecken. Ohne jeden Zweifel. Deshalb glaube ich auch, wenn jemand mit einem der anderen Referenten durch das Museum geht, wird er mich kaum entdecken. Wenn er aber mit mir durchgeht, dann werden sie sehr viel davon entdecken. Aber die Kernbotschaften, die sind mittlerweile unisono gleich. Das heißt also, die anderen Referenten packen auf ihre Art und Weise die gleichen Kernbotschaften an, die ich eben vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung heraus anpacke. Aber eben ohne meine Geschichten.
So, das sind ja schon sehr, sehr umfangreiche Inhalte. Es sind unglaublich viele Exponate. Das ist durchaus schon auch so aufbereitet, kann man sagen, wie man sich das halt erwartet bei einem Durchgang durch ein Museum. Klar, das ist sicher von den Ressourcen für die Umsetzung etwas bescheidener gelöst, als das halt in irgendwelchen staatlichen Museen passieren kann und so weiter. Aber das reicht euch ja gar nicht, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt ja im Winter im Prinzip zu. Und ich meine mich zu erinnern, dass ihr das auch immer ganz gerne nutzt, um so ein Stück eben neu zu konzipieren, umzubauen, Teile der Ausstellung zu verändern und so weiter. Das heißt, das ist auch nicht, also erst nie fertig, sowieso nicht wahrscheinlich, aber das verändert sich immer so weit. Das heißt, man kann auf jeden Fall empfehlen, das lohnt sich auch öfter als einmal zu kommen. Zum einen vielleicht, weil das so viel ist, dass man es gar nicht auf einmal erfassen kann und zum anderen, weil es auch ständig in Bewegung ist. Ist das so?
Das ist so, man sagt ja im Rheinland, man sieht sich immer zweimal. Also man sieht sich immer zweimal. Ja, das ist so. Also die Erfahrung, glaube ich, der meisten Besuchenden ist, dass sie wiederkommen und sagen, ach, da hat sich ja doch wieder eine ganze Reihe von Dingen getan. Wir bekommen neue Exponate, die müssen eingebaut werden. Teilweise muss dann über ein Exponat dann eben über Neues die Ausstellung auch umgebaut werden, weil die Aussage dann in dem Zusammenhang anders dargestellt werden muss. Wir haben gerade jetzt Situation gehabt, vor wenigen Wochen haben wir eine Katastrophenschutzfeldküche drin gehabt, die aber orange war und wir wollten eine weiße drin haben, also Rotkreuzküche drin haben. Wir haben von dem Ort Rhein-Remscheid eine bekommen und dann haben wir mit einer Riesenaktion die Küchen dann rein, raus, so. Also oft ist auch so, dass Gruppen kommen und sagen, guck mal, da ist meine Küche von damals, das ist mein Anhänger von damals, mit dem Auto bin ich noch selber gefahren und so, das erlebt man regelmäßig. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben die, und die ist dann zwar gleich und trotzdem nicht gleich, das ist nämlich der Teil, an dem eben die Menschen sich mit diesen Sachverhalten, die wir eben hatten, auseinandersetzen. Und da glaube ich, das ist nie langweilig. Also ich glaube, das ist ein Punkt. Manche Leute kommen hierhin, weil sie genau das wollen. Genau das. Weil sie nicht nur alte Dinge betrachten wollen, sondern eben auch, würde ich mal gucken wollen, was ist hinter Vorhang. Wertemäßig.
Genau. Also Werte, ganz zentrales Thema für euch in der Vermittlung hier insgesamt. Ich würde trotzdem noch kurz auf die Exponate schauen. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich eine Frage, die man nicht beantworten kann in der Rolle. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so ein außergewöhnliches Exponat, oder das war so aufwendig, das zu bekommen? Also irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist mal richtig spektakulär, dass wir das hinbekommen haben.
Also aufrecht zu bekommen haben wir kaum, weil wir eigentlich nicht sammeln. Also lustigerweise, wir laufen nicht hinter Sachen her, sondern die Sachen kommen zu uns. Das ist tatsächlich so. Wenn man einmal einen guten Stand hat und einmal anerkannt ist, dann ist das meistens so. Aber zum Beispiel Dinge, die uns überrascht haben und auch mich überrascht haben. Da taucht, kommt einer von unseren Ehrenamtlichen und sagt, ich muss mal nach Brühl fahren. Da hat mich ein alter Bereitschaftsleiter angerufen, der hat noch was im Keller. Kam zurück und hat einen VW-Bus und macht die Tür auf und ich gucke dann da rein in den VW-Bus und dann steht da ein Schrank. Und der war so ein bisschen diffus im Hintergrund und ich denke, ja, und jetzt? Und als der Schrank dann draußen war, war das ein Schrank von 1895, also wirklich alt, top erhalten, also relativ gesehen top erhalten. Maße, grobe Ecke, 1,20x1,20, grobe Ecke, war ein alter Fahnenschrank, aber leer. Also innen blankes Holz, außen wunderschön verziert, mit Beschriftung, Rotkreuz, Samariterkolonne, Taler und so weiter und so weiter und so weiter. Also alles wunderbar, 1895. Also hergestellt sehr wahrscheinlich kurz nach der Jahrhundertwende, dann eben als Erinnerung an die Gründung. So, und wenige Wochen später, reiner Zufall, ruft mich ein alter Bereitschaftsleiter aus Waldbröl, lustigerweise auch noch eine Namensähnlichkeit, auf der anderen Rheinseite an und sagt drauf, ich habe hier noch Sachen für dich, kannst du mal einen schicken, die holen. Und ein Kollege von uns fährt dann rüber und holt die Sachen ab und kommt zurück und hat eine ganze Reihe von tollen Sachen dabei, unter anderem eine Fahne, die genau in diesen Schrank hineingehört. Also wo dann praktisch die Brüler eine Fahne gehabt haben müssen. Vielleicht haben sie ja auch noch, keine Ahnung, die wir aber nicht bekommen haben, weil wir uns nicht gefragt haben danach, und die Waldbrüller uns jetzt die Fahne geben, die genau da reinpasst. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ne? So, und das passiert oft, solche Dinge, auch das ist der NS-Zeit, Kollege aus Rhein-Sieg kommt auf einmal mit drei Original-Uniformjacken aus der NS-Zeit, die schwer zu bekommen sind, weil sie einfach hoch gehandelt werden. Also alles, wo NS drauf ist, wird ja draußen gehen. Teilweise auch Rentensummen gehandelt, kommt an und sagt, ja, ich habe noch was gefunden für euch oder so.
Genau, das ist so ein Beispiel. Also du beschreibst ja schon, dass ihr sammelt eigentlich nicht aktiv, sondern das kommt eher zu euch und ihr müsst dann wahrscheinlich eher die Auswahl treffen. Was passt denn da ins Konzept oder passt zu uns und was nicht?
Eigentlich unsere, oder meine, das muss ich jetzt sagen, vielleicht meine Auswahl ist relativ eindeutig. Erstens sage ich den Leuten, solange es euch was wert ist, behaltet es bitte. Ja, auch wenn es hier hinpassen würde, behaltet es. Aber wenn euch nichts mehr wert ist oder wenn ihr Angst habt, das fliegt auf den Müll, dann her damit. So, und dann sammeln wir jetzt, dann holen wir die Sachen, holen wir auch rein, also sammeln uns falsche Ausdruck, die holen wir auch rein, die haben wir dann auf Lager. Wenn es außergewöhnliche Exponate sind, wie die ich eben beschrieb, dann kommen die natürlich relativ schnell in die Ausstellung. Wenn das aber noch nicht klar ist oder vielleicht wenn es Zusammenhang sich ergibt so schnell, dann kommen die jetzt erstmal ins Lager. Und einmal im Jahr, dann kommt wieder Peace Camp, ne? Dann wird dieses Lager auseinandergenommen und dann guckt man nochmal kritisch hin, ob das alles behalten werden muss, ob das irgendwo anders hinweg kann, zu anderen Museen oder sogar dann auch, im Zweifelsfall auch weggeschmissen, aber dann eben nur die Sachen, die wirklich vollkommen unbrauchbar sind. Ja, aber also wir haben seit dem Moment, als klar war, dass das Ding ernsthaft gemeintes Museum ist und die Menschen hier auch weiter leben können, haben wir nie Probleme gehabt, außergewöhnliche Exponate zu kriegen. Da war allerdings auch noch die Kollegin des Niederländischen Roten Kreuzes noch beteiligt, muss ich vielleicht sagen, mit denen haben wir einen engen Kontakt, sehr engen Kontakt. Die hatten ein riesengroßes historisches Lager, also Ehrenamtliche im Niederländischen Roten Kreuz, und das ist vom Niederländischen Roten Kreuz aus bestimmten Gründen aufgelöst worden. Und da ist dann ein Großteil auch daher gekommen.
Wir haben auch ein paar HörerInnen-Fragen eingesammelt, weil die, insbesondere der Julia, der Björn, der Michel, der Leonard und der Franz sich beteiligt haben mit Fragen. Und eine davon war, das bezieht sich auch auf Exponate, fand ich ganz interessant. Was ist denn das zeitloseste Exponat aus der frühen Zeit des Roten Kreuzes, was man bei dir sehen kann?
Das zeitloseste? Eigentlich zwei Dinge. Zum einen tatsächlich diese eine Fahne, auch mit dem Aufspruch, Ehre sei der Mensch, hilfreich und gut. Dann aber auch der Schreibtisch, der Originalschreibtisch von Dr. Seiters, weil wir in einem 1954 aufgelegten kleinen Buch über den Bau des neuen Generalsekretariats in Bonn, neben der britischen Botschaft damals, herausgefunden haben, dass exakt diese Möbel im Büro des damaligen Präsidenten gestanden haben. Das in der Konsequenz heißt, alle Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes von 1954 bis zu Seiters haben an dieser Sitzgruppe gesessen. Und alle wichtigen Besucher haben an dieser Sitzgruppe gesessen. Also infolgedessen ist das schon fast das außergewöhnlichste Möbel, was wir haben. Ja.
Wir haben über die Flächen schon gesprochen. Du hast auch gerade beschrieben, was ihr macht mit Exponaten, die erstmal herkommen, die dann gesichtet werden und so weiter. Reicht denn der Platz für die ganzen Schätze oder ist eigentlich schon wieder zu eng?
Altes Thema. Also eine Ausweitung würde ich ausschließen, weil ja irgendwann müssen die Häuser in Ordnung gehalten werden. Das ist ja bei zwei Häusern schon nicht wenig. Also irgendwann kommt das auf uns zu. Da muss man auch sehr aufpassen. Wenn wir es bis dahin, wenn unser Ruf, unser Name bis dahin klar ist, dann werden wir mit Sicherheit auch Unterstützung bekommen dabei. Aber trotzdem ist es ja ein Aufwand. Nee, ich glaube, da muss man sich regelmäßig entscheiden, auch sich zu trennen. Man muss sich regelmäßig entscheiden, was ist wichtiger als das, was jetzt neu kommt oder das, was jetzt da ist. Ein typisches Beispiel sehe ich gerade von hier aus. Wir sind jetzt hier gerade auf der Terrasse des Haus Nordrheins und ich sehe also ein paar Meter, ja, 30 Meter weiter entfernt, sehe ich den einen Ausstellungsraum vom Seiterhaus und da stehen drei Industriecontainer. Wie heißen die Dinger? Diese Wasser...
Ja, genau, also diese Wassercontainer, die genau, es in der Landwirtschaft auch gibt und so.
Genau, diese 1000 Liter Dinger. Und womit haben die denn zusammen? Da war eine Kunststudentengruppe aus Düsseldorf, die uns angeschrieben hat, sie hätten in der Sonderausstellung ein Projekt gemacht über die Flut 21. Und die war jetzt da durch und ob wir die übernehmen würden. So, und dann haben wir die übernommen. Jetzt stehen die da. Jetzt irgendwann ist die Flut 21 schon mal länger her und irgendwann wird man sehr wahrscheinlich dann auch vielleicht den Raum wieder freimachen und da andere Dinge reinstellen. Also was wir nicht haben, klassisch, das kann man auch vielleicht konsequent sagen, wir haben keine Wechselausstellungen, aber wir haben eine permanent lebende, sich verändernde Hauptausstellung.
Vielleicht an dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, fällt dir das dann schwer, wenn du sagst, okay, das muss jetzt da raus oder ist das eher so, naja, das ist halt jetzt eine Chance für
ist
was Neues?
Ist irgendwann fällig. Wie alles andere im Leben ist halt irgendwann fällig. Ja, also, nee, ich habe noch keinen, nee, also ich glaube, kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Raum in meiner Ecke gehabt habe, wo ich sage, da tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das aus der Ausstellung entfernen musste und so. Eher andersrum merke ich, dass ich selber manchmal dann auch in der Gefahr bin, dann doch einen Tick zu viel irgendwo hinzustellen. Klassisch, Kollegen, jetzt gerade bei unserer Tagung hier, Kollegen aus Schlangen in Westfalen bieten uns eine Kutsche, also eine offene Karre, eine offene Pferdekarre mit vier Rädern an, die damals 70, 71 und in den Kriegen vorher genutzt worden sind, um die Verwundeten zu transportieren. Nicht immer unbedingt original, aber von der Art her identisch. Und von der reinen Dekorationswirkung her und auch Verständniswirkung her wird das Ding gut passen. Aber da habe ich Zweifel, weil das würde uns unter Umständen die Ausstellung auseinanderreißen.
Mhm. So. Ja, bringen wir einfach nicht gut unter.
Da muss man eben gucken dann, ne, was geht und was geht nicht. Vielleicht könnte man, jetzt Robert, wo ich denke, ich jetzt gerade, wo wir sitzen, ne, vielleicht ist dieser Ort, wo wir jetzt gerade sind, ja, eine Möglichkeit, ich habe noch keine Ahnung wie, aber fiel mir jetzt gerade so ein, hier zum Beispiel sowas zu präsentieren und damit die Leute, die vorbeilaufen, auch aufmerksam zu machen, was denn dahinter steckt.
Okay, da muss man kurz beschreiben, wir sitzen auf so einer Terrasse an so einer Sitzgruppe, aber das würde heißen, du würdest dir wahrscheinlich ins Freie stellen, oder? Du würdest so eine Art Wintergarten dann bauen
müssen. Ich würde dann sehr wahrscheinlich versuchen, ein Denkmal, adäquaten Wasserschirm, Wasserlichtschirm darüber zu packen, keine Ahnung, weil da habe ich noch keine Vorstellung zu, also muss ja alles mit Denkmalschutz abgestimmt oder okay so werden. Aber wenn ich könnte ich mir vorstellen, hier passt die hin. Und hier kommen natürlich alle Besuchenden, die hier den Ort, die ein bisschen weiter in den Ort reingehen, kommen hier vorbei und würden mit der entsprechenden Beschriftung sehen, aha, darum geht es hier. Also von daher hatten die ein bisschen Reiz, muss ich jetzt ehrlich sagen. Vielleicht kann man es sogar konservieren, ohne dass man es abdeckt. Mhm.
Du selber kennst ja dein Museum auswendig von der Konzeption, vom Bauen, von ungefähr wahrscheinlich wie viel, hunderten Führungen. Wenn du selber jetzt durchgehst mit Gruppen, ist es so, dass dich das trotzdem noch bewegt? Oder ist es so, dass du sagst, naja, ist halt jetzt hier so, aber ist jetzt eigentlich eher Routine?
Fast jede Gruppe ist eine neue Herausforderung und damit auch neue Ansporn. Bis auf die Gruppen, wo ich am Anfang merke, dass ich Widerstand überwinden muss. Dann merke ich, dass meine eigene Leistung rapide abfällt. Also rapide. Ich merke, das wirklich bewusst, körperlich fällt meine Leistung rapide ab. Ansonsten ist jede Gruppe eine neue Herausforderung. Und Tatsache ist, dass zwar viele Fragen gleich sind, aber auch immer wieder tatsächlich Gruppen mit Fragen kommen, die den Gegenstand oder die Situation in einem anderen Licht erscheinen lassen und man dann auch nochmal ganz anders drauf guckt. Für mich ist fast, also zum Beispiel teilweise auch Erfahrungen, die wir gemacht haben hier oben, Kulturerfahrungen, die wir gemacht haben. Ne? Hier ist kaum was ist Buch und Curriculum und Kram und irgendwas, sondern hier ist sehr viel, was wir hier oben erlebt haben. Hier im Leben, aber auch sehr viel auch hier oben. Und bei Peace Camp zum Beispiel habe ich erlebt damals eine besondere Situation, ich will gar nicht so tief einsteigen, aber als wir die ersten, im vierten oder fünften Jahr, die ersten türkischen Teilnehmenden hatten, die mit Hijab und langen Kleidern. Und wir lange überlegt haben, was müssen wir unter Umständen anders machen, damit wir mit denen, ne, denen gerecht werden, also Essen und Kram und irgendwas und sonst irgendwas und so. Und alle unsere Erwartungen, die wir hatten, komplett verkehrt waren nachher und doch dann wieder Teile davon eintraten und so. Solche Dinge dann eben auch erzählen zu können und damit auch darauf hinweisen zu können, wie sehr das Vorurteil ist, für mich fast schon viel zu viel, im Leben mitgenommen und gemeint, das wäre richtig. Ja, also das ist ein Vorurteil, ist mir fast schon zu viel. Ne? So, und das mit Gruppen aufarbeiten zu können und Gruppen zu erzählen, was damals passiert ist und wie das passiert ist und welche Auswirkungen das gehabt hat auf beiden Seiten, für die einen und für die anderen. Ich im Rheinischen Frohsinn auf die Gruppe zugestürmt bin, als sie hier ankam und sagt, hallo, bei weit ausgestreckter Hand. Und die arme, die Lara aus der Türkei, drei Schritte zurückging mit der Hand vor der Brust nach dem Motto, ja, eigentlich gebe ich mir dann keine Hand. Hätte ich auch vorher wissen können. Ne? Ja? Ist jetzt nicht so schlimm, wir haben auch nie einen Vorwurf gemacht, aber hätte ich auch vorher wissen können. Auf der anderen Seite, die aber mit den teuersten Klamotten und mit den teuersten Hijabs und sonst irgendwas im Fluchthaus die Wände rot gestrichen haben und sonst alles Mögliche gemacht haben, so aussahen wie die Sau nachher und gelacht haben und wir hatten eine tolle Zeit zusammen und so. Wie unwesentlich manche Dinge sind, die man so meint, die da so wären. Und dass das in meinem Grundverständnis das für mich Rotes Kreuz ist. Als die internationale humanitäre Bewegung, die überall da ist und die überall Menschen hat, die mitmachen, ob mit Hijab, ohne Hijab, schwarz, grün, braun, irgendwas, vollkommen egal, klein, groß, sonst was. So, und dann trotzdem da, wo es drauf ankommt, miteinander funktionieren und gutes Verhältnis zu haben. Und dann ist das für mich ein Auftrag. Und dieser Auftrag, für mich und auch für uns hier, also nicht nur für mich, aber dann, dieser Auftrag heißt, wir sind dazu da, das umzusetzen. Wir sind dazu da, dieses Grundgefühl den Menschen zu vermitteln. Auf der Basis historischer Ausstellungen. Das ist eigentlich der Kern von Vogelsang. Deshalb unterscheiden wir uns auch in mancher Hinsicht eben von normalen, in Anführungsstrichen, Rotkreuzmuseen, weil einfach diese Botschaft nach vorne gerichtet, nach außen gerichtet, auf Gesellschaft gerichtet, die kommt sehr deutlich bei uns. Sehr deutlich.
Lass uns mal von der Ausstellung gehen, noch so ein bisschen einmal in Richtung Digitalisierung, was ihr sonst so erlebt habt. Was spielt denn Digitalisierung für eure Museumsarbeit und für Museumsarbeit allgemein?
Also insgesamt, glaube ich, für alle und auch bei uns immer noch zu wenig. Wir haben Glück gehabt, dass wir im Rahmen von Covid damals über Fördermaßnahmen Ton-Bildstationen gekriegt haben, die im Netz abrufbar sind über QR-Codes. Dass du jetzt als Einzelbesucher, also ohne Führung, an 30 Stationen im Museum über dein eigenes Handy, QR-Code, dann eben die Informationen in Ton und Bild kriegst. Mhm. Das wüsste ich jetzt nicht, ob das noch ein anderes Museum hat. Würde ich, wenn, Geislingen zutrauen, aber sonst glaube ich, na, Geislingen und Luckenwalde, würde ich sagen, sind da vielleicht noch.
Genau, das muss man sagen, jetzt den Rotkreuzmuseen, weil in staatlichen Museen ist es natürlich Standard, aber es ist eine Frage von, wie viel Aufwand kann ich in die Realisierung stecken,
das ist
wie
der
viel Mittel habe ich dafür.
Genau, das ist der Punkt dabei, also damals, das ist heute nicht mehr so, da ist der technische Fortschritt da auch ein echter Segen. Damals war das so, dass eine Station 1.000 Euro kostete und bei 30 Stationen sind 3.000 Euro. Wenn du keine Förderung hast, hast du keine Chance, sowas umzusetzen. Wir arbeiten grundsätzlich, also Simon, unser Geschäftsführer, ist eigentlich mit Technik immer ziemlich vorne dabei. Und da arbeiten wir eben auch dran. Das, genauso wie im Gelände überall mit über QR-Codes Informationen abrufen können und so.
Ja, aber was würdest du sagen, was ist denn der Vorteil von so einer digitalen Vermittlung jetzt in der Ausstellung?
Dann einfach hier, wenn du privat durchgehst, einfach an der richtigen Stelle die richtige Information Zusatz kriegst. Dass ein bisschen Tonelemente dabei sind. Wir haben auch normale Fernsehstationen unterwegs, wo permanent eine Information läuft. Und trotzdem ist halt was anderes, wenn du über einen QR-Code zu einer bestimmten Ecke dann eben nochmal so ein paar Hintergründe erfährst und so. Und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit Tonelementen hinterlegt oder mit fast filmischen Tonelementen, also Reiter, von Soferin und so Sachen mehr. Ne? Das macht schon was aus. Das macht schon einen Unterschied aus.
Das hat sich jetzt bezogen ja stark auf die digitale Präsentation in der Ausstellung.
Ja.
Was ist denn quasi, wie soll ich sagen, im Hintergrund für die, also von mir aus sowas wie Katalogisierung der Exponate und so, was spielt da für eine Rolle?
Alle noch weit von entfernt. Es gibt einzelne, ich würde mal sagen, da ist, glaube ich, André Über in Bayerfeld noch am nächsten dran. Da kann man generell sagen, sind wir alle noch viel zu weit von entfernt. Das ist im Wesentlichen ein personelles Problem. Dass wir also nicht die personellen Ressourcen haben, die wir brauchen, um da eben Leute dran zu setzen. Da müsstest du jetzt eigentlich einen Werkstudenten oder sowas haben oder ein paar hochengagierte Ehrenamtliche für den Bereich. Also da steht bei uns auf der Agenda, für uns hier und auch für alle anderen, denke ich, grundsätzlich auf der Agenda. Für einen ist es ganz weit weg, für uns ist es einfach nur arbeitstechnisch weit weg. Sonst wäre es längst umgesetzt.
Also das heißt, auch da wieder geht es eigentlich vor allem um Ressourcen, das zu tun. Nicht, dass man sagt, das braucht es nicht, sondern es geht eher die Frage, ja.
Muss also es braucht es 100% und da hat auch, sagen wir das ist ja auch so eine Entwicklung der letzten 15, 20 Jahre, als ich hier in die Gemeinschaft eingezogen bin, 2012, also wir mit Vogelsang dazugekommen sind, da war das noch ein Programm Augias, mit dem alle gearbeitet haben, aber ohne Vernetzungspotenzial untereinander, also nur jeder für sich. Und das ist nach dem heutigen Dafürhalten vollkommen sinnlos eigentlich. So wird man nicht mehr arbeiten. Und dann sind wir ja irgendwann, aber auch in der gleichen Zeit fast, über den Deutschen Museumsbund Berlin, die Geschäftsstelle in Berlin, dann drauf gestoßen, dass es dieses Museum Digital gibt. Also eine bundesfinanzierte Internetplattform, auf der alle Museen ihre Bestände registrieren können und präsentieren können und so. Und öffentlich machen können, aber nicht müssen. Und das ist, denke ich, das Mittel der Zukunft. Also das ist der Punkt, an dem wir eigentlich dran gehen würden, wenn wir die personellen Ressourcen hätten, würden wir da ganz gezielt dran gehen.
Du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, wie die Erfahrung vielleicht auch mit unterschiedlichen Besuchergruppen ist. Hast du eine Erinnerung, irgendwelche besonderen Begegnungen oder Begebenheiten in deinem Museum? Also wo du sagst, das werde ich nicht vergessen, weil das so ein irgendeine besondere Konstellation, irgendwas ganz Bewegendes war, was du erlebt hast in der Interaktion mit BesucherInnen?
Also das, was mir jetzt eigentlich dazu einfällt, passt nicht ganz zu dem, was du gerne hören würdest, aber also ich erinnere mich noch sehr gut, vielleicht fällt mir die andere Ecke auch noch ein, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir damals noch keine Toilette und keine Heizung im Museum hatten und dann eine ehrenamtliche Besuchergruppe aus Aachen, Seniorin wohlgemerkt, den ganzen Bus da hatten, im Prinzip bei 0 Grad im Museum. Das war nicht wirklich lustig, obwohl die alle mit Energie mitgemacht haben, aber das war schon grenzwertig. Ansonsten fällt mir dazu am meisten eigentlich ein, immer wieder Peace Camp, also jedes Jahr, wenn wir mit unserem internationalen Ehrenamtlichen aus der ganzen Welt dann durch Museum ziehen, ja, also auf ein festes Programm, unter anderem eben natürlich auch die Führung im Museum. Das ist schon wirklich bewegend, weil da tatsächlich auch reale Schicksale hinterstehen. Ein Beispiel aus diesem Jahr, wo man vielleicht am ersten klar machen kann. Also wir hatten 2 Libanesen dabei und einen amerikanischen Juden. Eigentlich ist das ja, also ist ja schon für uns schon eigenartig sein, einen amerikanischen Juden. Das wäre wie einen deutschen Katholiken. Das wäre, also die Idee käme ja kein Mensch dazu zu erzählen. Aber um den Hintergrund zu verstehen, muss er tatsächlich so erzählen. Und der trug eine Kippa. Ganz normal, selbstverständlich, wie vielleicht irgendjemand bei uns ein Kreuz am Hals trägt oder was auch immer. Und irgendwann tauchte ziemlich am Anfang sofort tauchte eine komische Stimmung auf bei den beiden. die aber nicht kritisch greifbar war. Und das ging dann sehr schnell in einen unterschwelligen Konflikt über. Mit der Konsequenz, dass wir dann versucht haben, dahinter zu kommen, worum es geht. Und dann haben die gesagt, wir können nicht mit dem auf dem Foto sein. Und hier wird sehr viel fotografiert und sehr viel gefilmt. Weil dann kriegen wir zu Hause die Hucke voll. So, dann hat der gesagt, ja, dann ziehe ich eben eine Mütze über das Ding. So, und ist eigentlich sehr ordentlich damit umgegangen. Und trotzdem gab es dann nachher Konflikte, die dann wieder sagten, nee, wir können aber nicht so mitmachen, das geht so nicht, das funktioniert nicht. Und der kommt manchmal extra zu uns mit Kippa und will sich mit uns fotografieren lassen und so. Was nach meiner festen Überzeugung nicht der Fall war. Was man aber merkt ist, dass die beste Intention von einem Peace Camp nichts nützt, wenn Menschen wie eben im Libanon so tief verwurzelt sind in diesem, die ermorden unsere Freunde, die rauben unser Land, was da immer dahinter ist, und ohne die Rahmenbedingungen beurteilen zu wollen und zu können, merkt man einfach, die sind so tief da drin verwurzelt, dass die überhaupt keine Chance haben, als zu sagen, alles, was jüdisch ist und alles, was anders ist und alles, was aus der Richtung kommt, egal woher kommt, ist verkehrt. Ne?
Dein Ziel wäre ja genau, vielleicht auch mit dem Peace Camp, mit der Arbeit insgesamt hier sehr stark auf Verständigung zu setzen und so weiter. Ist
genau.
Das dann was, wo du sagst, also da sind quasi selbst Grenzen für solche Formate? Also wie das soll ich sagen, ist das, ja, aber wie soll ich sagen, empfindest du das dann als, oder ärgert dich das, oder hast du das Gefühl, Mensch, da hätte man mehr erreichen können?
Ärgern ist zu viel, das ist schade, sagen wir mal so, also traurig wäre auch zu viel. Man muss die einen Ansprüche auch in der Kiste lassen, man muss auch aufpassen, damit nicht zu hoch seine Ansprüche hängt. Aber es ist ja schon der Versuch zu gucken, Brücken zu bauen im Sinne von Anregen von Erkenntnissen, Anregen von Gedanken, Anregen von Ideen. So, das ist ja das, mehr kann man ja nicht erreichen mit so einem Format. Aber und dass das so krass daneben gehen kann und so krass dann auch durch reale Umstände konterkariert wird. Das war eine Sache, die uns nicht so zum ersten Mal passiert ist, und aber die aber klar macht, dass diese Welt eben schwieriger ist, als man das so meint. Ne? Das ist eben nicht so leicht. Wenn die gesamte arabische Welt bei dem Wort Gaza, und zwar auch grundsätzlich berechtigt, aber auch nicht mehr über Rahmenbedingungen nachdenkt und nicht mehr über vorher und nachher nachdenkt und über warum ist dazu gekommen und so, sondern nur noch konkret sagt, da schwarz, da rot, da weiß und das war denn. Ja, dann ist das, glaube ich, für die schwierig und auch in so einem Format dann kaum aufzuheben. Wir sind trotz allem gut klargekommen, aber es hat uns ziemlich geschüttelt.
Genau, und gleichzeitig ist ja so, gerade vielleicht, weil du dich daran erinnerst, also wahrscheinlich 98% der Erlebnisse sind ja genau das, was ihr erreichen wollt, nämlich Zusammenarbeit, Verständigung.
Absolut.
Und so weiter. Und das ist quasi die Ausnahme, nicht die Regel.
Das ist die absolute Ausnahme, weil ich erinnere mich sehr gut, im zweiten Jahr, Wen aus Taiwan schrieb dann nach dem Camp The Beginning of My Second Life. Mhm. Oder jetzt dies, und das regelmäßig, also würde ich nicht mal, sondern regelmäßig. Und jetzt schrieb eine Teilnehmerin aus Italien, also einen langen Mail, in dem sie ausdrückte, wie einmalig das für sie gewesen wäre, dieses Gefühl, gemeinsam mit anderen Dinge geschafft zu haben, hart gearbeitet zu haben, also auch bis an die Grenzen im Sinne von abends spät und bis zum letzten Moment und so, damit alles fertig wurde, was man sich vorgestanden hat. Und dann nachher tatsächlich, macht das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber trotzdem stolz drauf zu sein, was man da gemeinsam geschaffen hat und mit der Erkenntnis, das geschafft zu haben, mit Leuten, die man nicht kannte, die aus der ganzen Welt kommen, die schwarz, braun, weiß, kariert und was da immer sind, die ein Kopftuch haben oder keine Kopftücher oder was sonst noch alles. Und du merkst null Unterschiede. Null.
Das sind ja Erlebnisse oder Erkenntnisse, jetzt erstmal aus der TeilnehmerInnenperspektive, die kannst du ja nicht kaufen, sondern das muss man eben erleben in so einem Kontext. Auch insbesondere, würde ich sagen, explizit in einem nicht kommerziellen, sondern eben wertegeleiteten Kontext. Mhm. Aber das sind ja auch für euch, die ihr den Rahmen schafft oder das ja letztlich konzipiert und ermöglicht, sind das ja auch Erfahrungen, die man eben mit Geld nicht kaufen kann. Was macht das mit dir und dem Team?
Eigentlich die Spiegelung dessen auf der anderen Seite. Das ist genau der Punkt. Also muss dazu sagen, ich bin ein alter Pfadfinder, war auf Weltpfadfindertreffen. Das ist ein bisschen auch die Fortsetzung bei mir. Dann muss man auch sagen, eben Menschen aus der ganzen Welt zu treffen. So. Aber dieser Charakter des Workcamps, und ich sage es bewusst nicht Arbeitslager, aber dieser Charakter des Workcamps hat natürlich nochmal einen separaten Effekt dazu, das muss man ganz klar sagen. Das ist eben nicht nur Spaß und Freude, sondern ist schon auch ernsthafter Inhalt und auch nicht nur geistiger Inhalt, sondern auch körperlicher Inhalt. Aber es spiegelt, es ist wirklich wie ein Spiegel. Das ist so, also das kann man gar nicht richtig erklären. Das ist, ich fange im Frühjahr spätestens an, mich auf Peacecamp zu freuen. Jetzt rutsche ich ja langsam aus der Ecke raus. Altersgemäß ist einfach, das nützt nochmal nichts, das ist so. Und ich merke aber auch beim ganzen anderen, bei allen anderen im Team, dass das so ist. Dass die also irgendwann im Frühjahr, späten Frühjahr, Anfang Sommer, geht diese Welle immer höher, ne? Der Kontakt geht höher. Und dann nachher bleibt sehr viel davon erhalten, wird es sehr viel. Das ist der große Vorteil in Social Media. Also Social Media hat Nachteile, aber das ist der große Vorteil in Social Media eben.
Dass man quasi in Kontakt bleibt.
Dass man den einfach aufrechterhalten kann. Und dass wir posten natürlich ziemlich intensiv beim Peacecamp, was machen wir heute, was machen wir morgen was und so weiter, was passiert gerade. Und dann permanent die Likes zu kriegen. Und du siehst dann, wo die Likes herkommen, ne? Das ist dann eben, da kommt ein Like aus China, da kommt ein Like aus Taiwan, da kommt ein Like aus USA, aus Ecuador, aus Peru, aus Gott woher. Und man erinnert sich an Menschen, an Gesichter, an Zusammenhänge und so. Und das ist das, was in dieser Welt einfach nach meiner festen Überzeugung viel mehr passieren müsste. Mhm. Weil auch so einfach ist. Das ist eben der Punkt. Das hat ja alles mit uns zu tun. Das ist ja nicht auf der Schulter klopfen oder so, sondern es geht einfach. Das ist so einfach zu sagen, lass mal doch mal gemeinsam anpacken und miteinander machen und mit dieser Erfahrung nach Hause fahren und sagen, wir haben es doch erlebt, das geht doch anders. Mhm. Und ich glaube, dass manche, sicher nicht alle und nicht in jeder Gelegenheit und im Libanon verstehe ich auch gut, dass das nicht so zutrifft vielleicht, aber sehr wahrscheinlich. Aber manche auch schützt so ein bisschen davor, zu schnell die Klischees abzugleiten, auch die negativen Klischees abzugleiten, weil einfach sie erlebt haben, dass es anders ist, mhm. Ne? Dass es anders geht.
Aber mein Ausblick, was ist so der Plan für die Zukunft? Was hast du noch vor, vielleicht jetzt mit Fokus auf das Museum in Vogelsang?
Also es kommt immer auf die gleiche Ecke raus. Wir nehmen aktuelle Ereignisse auf, wir haben Covid mit drin, wir haben die Flut 21 mit drin. Also daraus resultiert eben, dass wenn was eine spannende Entwicklung, spannend im Sinne von Einsatz oder was immer rotkreuzmäßig war, kommt, dass wir dann versucht, die einzubauen. Das ist so ein Ding. Was auch konkret, also der würde ich konkret beim Museum auch so ein bisschen, also wir haben ein bisschen unsere Rollen aufgeteilt. Ne? Jeder von uns hat eins der Häuser mehr oder weniger und Museum ist eben mein Ding. Wir brauchen eindeutig mehr interaktive Aktionen. Und zwar nicht diese, das ist, also die Frage ist, wie kann man interaktive Stationen herstellen, die wirklich dazu auffordern, was zu machen und nicht nur ein interaktives Angebot.
Damit es ein interaktives Angebot gibt.
Genau. Ja, also das ist genau der Punkt. Wir haben an einer Stelle im Museum, das ist eigentlich das beste Beispiel immer dafür, im Seitershaus, haben wir eine Stelle, wo wir dieses österreichische Puzzle Rotkreuz Rothalbund haben. Und dann liegt die einmal als Rotkreuz da, also relativ groß, 1,50 Meter oder so. Und einmal als Rotkreuz und dann wird die Gruppe geteilt und der eine macht dann da aus Rotkreuz den Roten Halbund und umgekehrt auf der anderen Seite. Das ist schon mal eine schöne Aktion, wo man was miteinander machen kann. Aber sowas in irgendeiner Form, Dinge der Art, die dazu einladen, da haben wir noch eine zweite Ecke. Dann eine zweite Ecke, ein selbstentwickeltes humanitäres Spiel, wo die Gruppe sich um den Tisch rumsetzt und dann hat sie Karten, auf denen verschiedene Hilfsgüter verzeichnet sind und Karten, auf denen Transportmittel verzeichnet sind und wo sie dann eine Ereigniskarte mit drei Katastrophengebieten vor sich hat und dann sollen sie eben diese Hilfsmittel dann nach bestimmten Kriterien verteilen. Haben wir selber entwickelt, macht auch Spaß, merkt man auch, dass auch das machen Gruppen gern, aber sowas braucht man mehr. Man merkt also ganz deutlich, damit kommen das wie Fluchthaus ein bisschen, also wie unser Angebot eben im Escape Room Flucht nachzuvollziehen, ist das hier so, dass du wirklich dann tiefer einsteigst in die Botschaft, die um dir an der Stelle geht. Zum Beispiel würde ich ganz gerne zum Thema Klima noch mehr haben, ne? Dass wir da noch stärker einsteigen. Im Kern eigentlich ist mir die wichtigste Botschaft, also wenn es irgendeine Kernbotschaft gibt, die wichtig ist, als zentrale Botschaft für alles, was wir hier oben tun, dann ist dann im Kern die Botschaft, geht ordentlich miteinander um. Geht ordentlich miteinander um, passt aufeinander auf, passt auf eure Vorurteile auf oder passt auf, wenn er registriert, dann er irgendwo reagiert auf eine Sache, die es vielleicht nicht wert ist oder wo man aber noch nachdenken muss und so.
Auch noch mit Blick auf die Zukunft, und das war ja hier auf der Tagung auch ein bisschen Thema, so Nachfolge, weil das hängt ja schon, also vielleicht jetzt nicht mehr nur noch an dir als Person, aber es braucht natürlich schon irgendjemand, der das treibt, der das in die Hand nimmt und so weiter. Wie schaut es bei dir aus? Hast du eine Nachfolgerin, einen Nachfolger, oder wie schwierig ist es, so jemanden zu finden?
Also wir sind gut bedient, was dann angeht, wobei nichts sicher ist, das muss man auch immer ganz klar, also Lebensereignisse können sowas schnell zerstören, aber du schon immer. Also ich habe einen fitten, guten Stellvertreter, der so Mitte 40 ist, das heißt, das passt schon mal gut hin, der mittlerweile auch viele Prozesse übernimmt, und das ist auch gut so, weil ich dann, also qua Alter, passen eben manche Sachen nicht mehr, muss man einfach sagen, habe ich auch keine Lust mehr drauf. Also ich habe noch viel Lust auf Spirits, aber keine Lust mehr auf Abwicklung. Das ist nicht mehr mein Ding, absolut nicht mehr. So, und dann haben wir aber dahinter dann auch eine jüngere Mannschaft mit Jona, der voll fit ist und bei uns mit dem dualen Studium bei uns macht, der voll mit drin ist und 100% begeistert ist und Feuer und Flamme, der mittlerweile Peace Camp praktisch alleine organisiert, der ist Mitte 20. Und dann haben wir eines Jahr schon die nächste Generation dahinter, und da klingt jetzt fast schon ein bisschen komisch, denn wir haben ja noch neben Peace Camp noch eine zweite große Aktion, nämlich Erste Hilfe fürs Klima. Eine Aktion, die entstanden ist aus der Situation der Flut 21 damals, wo wir gesagt haben, wir müssen gucken, dass wir uns mehr mit Menschen über die individuellen Möglichkeiten der Veränderung unterhalten. Also das machen wir als Schulprogramme. Anfangs von Rotary unterstützt, mittlerweile auch vom DRK unterstützt. Und daraus haben wir jetzt mittlerweile auch schon Leute, die so in der Ecke 17, 18, 19 hängen und die ich dann schon auch wieder als nächste Generation ansehe. Also ich glaube, dass wir da ganz gut sind. Ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass wir auch Simon, mein Nachfolger oder Stellvertreter ist, auch ein Powerbrocken, auch ein Messageverkünder. Da ist es nur eben, da haben wir ein Generationenproblem. Das ist einfach nicht zu vermeiden, dass der es richtig an die Front kann, wenn ich aus der Front rausgehe. Das heißt.
Ist das schwer, da loszulassen, auch zu akzeptieren, dass das dann jemand vielleicht auch anders macht?
Na, eigentlich nicht. Also ich habe da bis jetzt im Laufe meines Lebens immer ganz gut geschafft. Ich bin als Kreisgeschäftsführer mit 62 rausgegangen, obwohl mich dann Rente kostet, weil ich einfach gesagt habe, das muss jetzt sein. Also jetzt ist der Zeitpunkt, das muss jetzt sein. Loslassen, also nach meiner Erfahrung, soweit ich das bisher nachvollziehen kann, loslassen fällt leicht, wenn dahinter eine Aufgabe ist. Fällt schwer, wenn dahinter nichts ist. So, und bis jetzt habe ich immer geschafft, mir irgendwo wieder ein heimliches Büro zu schaffen, wo ich also jetzt in dem Fall mein Büro im Museum, wo auch die anderen keine Lust drauf haben, wo ich meine Briefmarken habe und meine Philatelie-Sachen drab und die alten Schriftstücke von damals und so. Und wo ich genau weiß, also wenn alles andere nicht mehr funktioniert und ich auch vielleicht ich nicht mehr will oder ich merke, ich bin da verkehrt mittlerweile, dann kann ich mich, und das habe ich auch schon oft gemacht, so zwischendurch mich da in mein Büro verziehen und dann da vor mich hinarbeiten, sofern es steht, solange ich noch die Treppe hochkomme. So. Und dann sehen wir, was dann passiert. Ne?
Ja. Okay, jetzt hast du schon beschrieben, dass sich da auch jüngere Leute engagieren. Wie ist es denn insgesamt? Was kann man tun, wenn man euch hier in eurer Arbeit unterstützen will?
Gut, also ich rede jetzt mal bewusst nicht von Geld.
Was aber auch grundsätzlich willkommen wäre.
Weil grundsätzlich natürlich immer willkommen, ja, na klar. Also zum einen ist es immer der Aufruf an alle im Roten Kreuz, jetzt für das Rotkreuzmuseum, an alle im Roten Kreuz, wenn ihr bei euch wesentliche historische Dinge habt, solange die euch wichtig sind, um Gottes Willen behalten, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass sie nicht mehr wichtig sind, sondern irgendwann diffundieren, dann müssen die hier oder in eins der anderen Museen. Da geht gar nicht drum hier, das muss dann irgendwo hin, damit die Sachen nicht einfach untergehen. Das ist so ein Punkt. Ansonsten sage ich mal, die wichtigste Unterstützung ist tatsächlich die menschliche Unterstützung, also tatsächlich Menschen, die mitmachen. Und da haben wir bisher kein Problem mit Jungen und auch mit Alten. Also bei uns sind eigentlich die Jungen, die Ideenentwickler und die Alten, die Rentner, so die Eckenwasler, ne? So ein bisschen. Also reparieren, beieinander bauen und so, das sind die Alten. Und neue kreative Ideen auf die Zukunft hin entwickeln, das sind die Jungen. Wenn das mal unterbrochen würde, das wär ein Mangel für uns. Aber das sehe ich im Moment nicht. Aber ich sehe auch, und das muss man schon klar sehen, dass das uns hier in dem Kontext, an dem Standort, viel leichter fällt als den meisten Museen, als isoliertes Museum, nur Museum, ohne den Rahmen, den wir hier oben um uns herum haben. Da ist das viel schwieriger, so als eben diese Mischung herzustellen.
Was war dein prägendstes Rotkreuzerlebnis?
Eindeutig der Einsatz in Pakistan. Erdbeben Pakistan 2005. Ich bin eigentlich kein Auslandsmensch, aber in der Zeit 2004, 2005 war ja durch die Situation Tsunami Ende 4 und dann die Auswirkungen nach 5 hin und dann Ende 5 dieses große Erdbeben in Pakistan, kam so viel zusammen, dass auch Leute rausgeschickt worden sind, die nicht unbedingt Auslandsleute sind. Sonst wäre ich nicht dahin gekommen. Und das war tatsächlich, also ich sage allen Gruppen, die uns hier oben besuchen, allen Menschen, die uns hier oben besuchen, wenn ihr eine Chance habt, irgendwann mit dem Roten Kreuz oder auch mit anderen Organisationen in den Auslandseinsatz zu gehen, dann nehmt das mit, weil ihr kommt verändert zurück. Das ist eine wichtige Lebenserfahrung, die soll man nicht missen. Und das war für mich tatsächlich so. Dieses Gefühl, mit vielen Rotkreuzern, Rothalbmond aus der ganzen Welt gemeinsam an der Sache zu arbeiten und auch die inneren Abläufe, die Form von Disziplin und trotzdem Kameradschaft und so in schwierigsten Situationen trotzdem sich darauf verlassen zu können, dass dieses Netzwerk hält und das mit nach Hause zu nehmen und dann auch wirklich begriffen, im Sinne von begreifen, von anpacken zu haben, dass das so ist und nicht nur ein Worthülse ist. So, und das ist halt besonders, okay. Ohne jeden Zweifel.
Und jetzt blickst du ja selber auf eine lange Rotkreuz-Erfahrung zurück. Was würdest du den Menschen empfehlen, die neu ins Rote Kreuz einsteigen?
Nicht den Mut an die Strukturen verlieren. Kann man fast nur so sagen. Also wir sind leider Gottes im Roten Kreuz. Als ich damals in den 70er Jahren Zugführer wurde, habe ich meine Leute antreten lassen. Dafür würde ich heute im Boden versinken, wenn ich auf die Idee käme. Also heute würde ich hier zwar vielleicht um mich versammeln, aber nicht antreten lassen.
Also wo sie sich quasi alle aufstellen, damit du ihnen mitteilst, was sie zu tun haben.
Das kann man aber anders machen. Da kann man andere Formen finden, das zu machen. Und wir sind einfach verkopft im Roten Kreuz zum großen Teil. Wir sind sehr stark formal abhängig. Wir halten uns an Ordnung, Satzung und tausend anderen Sachverhalten auf, wo es vielleicht mehr drum ginge, sich dran aufzuhalten, wie wahre Mitmenschlichkeit und Kameradschaft und so gefördert werden kann, kann man da machen. Also das ist genau der Punkt, wo ich sage, da muss man aufpassen, dass wir den Jungen nicht, dass die nicht den Mut verlieren daran. Dass die nicht den Mut verlieren, wenn sie unter Umständen eine schlechte, ich sag mal, Helfer-Gottes-Bildung mitkriegen. Also eine formale. Die gibt es ja auch anders. Ja, es gibt total faszinierende Ausbilderinnen im Bereich der EKA, der Einsatzkräfteausbildung, wo der Spirit drüber knallt. Es gibt aber auch Leute, die das einfach so formal abwickeln, dass man eigentlich nur weglaufen kann. Und in der Ecke hätten wir eigentlich massiven Bedarf, im Roten Kreuz zu ändern. Und da kann man dann für die Jugend nur sagen, um Gottes Willen, steht die Zeit durch, weil es wird halt anders kommen. Und ich kann bei mir nur sagen, ein faszinierendes Leben im Roten Kreuz, mit Ups und Downs, ohne jeden Zweifel. Aber so viele Ups und so viele besondere Elemente und Momente, da ich sagen würde, ich will keinen einzigen davon missen.
Rolf, ich danke dir wirklich außerordentlich für das Gespräch, auch für die Einladung hier in den wirklich besonderen Ort. Und genau, wünsche dir, was immer du noch an künftigen Projekten anpackst, auf jeden Fall alles Gute.
Danke auch. War schön. Hat Spaß gemacht. Super.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.